War das nicht ein besonderes Geschenk, dass das heute so schön ist? Dass man draußen sein kann und Mittagspause und die Aktivitäten gestalten? Habt ihr bestellt, dafür gebetet?
Hilft.
Genau. Richtig. Und wo ich auch gesehen habe, was für schöne Umlagen ihr habt ums Haus, da kann man ja richtig schön draußen sitzen. Das ist ja echt herrlich. Aber richtig einladend. Und sowas ist ja auch anziehend für eine Gemeinde. Das finde ich richtig schön. Und wir haben viel Grund dankbar zu sein. Wir haben schon eine ganze Menge miteinander bedacht. Ich wollte gerne noch einen Schritt weiter gehen, wenn ihr mitgeht. Wenn ihr nicht mitgeht, dann bleibt einfach sitzen. Ja. Ja. Und wollte einsteigen mit einem Bibelwort aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 14, Vers 13. Da heißt es, als Jesus das hörte, was da nämlich gerade passiert ist, was da geschehen ist mit Johannes, dem Täufer, dass sein enger, vertrauter, sogar Verwandter hingerichtet worden ist, enthauptet worden ist. Als Jesus das hörte, zog er sich zurück. Er fuhr mit dem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Doch es sprach sich herum, dass er wegfuhr, und aus den umliegenden Ortschaften gingen ihm die Leute auf dem Landweg nach. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl und er heilte die Kranken. Er hat sich wieder um die Leute gekümmert, obwohl er eigentlich selber ganz schön platt war und obwohl er eigentlich selber Ruhe gesucht hat. Aber das war nicht ganz möglich, weil die Menschen ihm nachgefahren sind oder nachgelaufen sind und schon da waren an dem Ort, wo er hinkommen wollte, dort in die Einsamkeit. Und dann, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Er hatte ein tiefes Anliegen für die Menschen, hatte ein tiefes Mitgefühl. Sie taten ihm leid, weil sie wie Schafe ohne Hirten waren und weil sie Hilfe gebraucht haben. Und Jesus hat sich ihnen wieder zugewandt und er heilte die Kranken, steht dann. Und er hat sich ihnen voll zugewandt, hat ihnen Gutes getan, hat ihnen geholfen, in einer außergewöhnlichen Weise, wie wir das nicht können. Jesus hat die Nöte gesehen und hat die Menschen geheilt. Das war fantastisch. Gegen Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten, wir sind hier in einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute fort, dann können sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Guter Vorschlag, ne? Die Jünger waren wahrscheinlich auch die vielen Leute leid. Wahrscheinlich haben sie selber auch gemerkt, okay, jetzt brauchen wir mal eine Pause. Und wir brauchen jetzt was zu essen. Und haben gemerkt, dass das Hungergefühl in ihnen steigt. Und haben dann gedacht, wahrscheinlich geht's den anderen auch so. Und gehen zu Jesus und machen ihm einen guten Vorschlag. Und der gute Vorschlag heißt, schick die Leute weg. Also für mich ist das Gegenteil von anziehender Gemeinde. Die wollten die einfach loswerden. Und manchmal geht uns das auch so, dass man einfach genug hat, dass es einfach zu viel ist und dann denkt, schick die Leute doch nach Hause. Wenn die Kinder so anstrengend sind, in der Jungscha, wie mir das manchmal gegangen ist, da habe ich gedacht, meine Güte, ist denn endlich Schluss? Genau. Schick sie nach Hause. Oder dass sie in die Dörfer gehen und sich was zu essen kaufen. Und dann, Jesus erwiderte, sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt ihr ihnen doch zu essen. Obwohl sie selber am Ende waren und dachten, wir können nicht mehr und wir haben nichts mehr und sind selber platt, sagt Jesus in dem Moment, es ist nicht nötig, dass sie nach Hause gehen, dass sie weggehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Und die Jünger waren schon ein bisschen entsetzt, dass Jesus sowas zu ihnen sagt. Und da kommt ganz spontan die Antwort darauf, wir haben hier aber nur 5 Brote und 2 Fische, entgegneten sie. Wir haben selber nicht genug. 5 Brote, so Fladenbrote und 2 Fische hätten wahrscheinlich noch nicht mal für Jesus und die 12 Jünger gereicht, für 13 Leute. Also das war schon ebenso ausreichend für sie. Aber für die ganzen Menschen, um sie satt zu machen, ist ganz unmöglich, dass das gelingen kann. Und dann sagt Jesus zu ihnen, bringt sie mir her. Gib mir das. Gebt mir das bisschen, was ihr habt. Stellt das bisschen zur Verfügung, was ihr habt. Und ich will Großes draus machen. Damit kann ich was machen. Und das ist oft unser Problem, dass wir eben, wir würden gerne das geben, was wir nicht haben. Ne? Wenn ich täte Geld haben, dann täte ich eine Tete kaufen. Und tät so lange täten, bis die Tete nicht mehr täten täte. Genau. Wenn ich hätte, wenn ich etwas könnte, das, wenn ich etwas hätte, dann würde ich das ja gerne geben. Aber leider habe ich ja nichts. Und deswegen kann ich jetzt auch nichts an der Stelle geben und einsetzen. Und Jesus sagt, gebt mir das, was ihr habt, das bisschen. Ich will was draus machen. Und nachdem er angeordnet hatte, die Leute sollten sich im Gras lagern, nahm er die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie den Jüngern. Und die Jünger verteilten sie an die Menge. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was übrig geblieben war, 12 Körbe voll. Etwa 5000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen. Frauen und Kinder wurden nicht mitgezählt. Also wahrscheinlich noch viel mehr. Mit dem bisschen, was die Jünger haben, passiert ein großes Wunder, dass viele Menschen satt werden. Und dann sogar so viel übrig bleibt, dass dann 12 Körbe voll übrig bleiben. Und in den Kommentaren kann man dann lesen, warum das gerade 12 Körbe waren, welche Bedeutung die Zahl 12 hier haben könnte, ob das mit den 12 Stämmen Israel zusammenhängt oder ist das eine besondere Zahl. Ne? Ich bin da nicht so ein großer Theologe, ich nehme das immer ganz praktisch. Für jeden Jünger ein Korb. Für jeden Jünger ist ein Korb übrig geblieben und sie hatten alle deutlich mehr hinterher, als sie selber eingesetzt haben vorher. Sie sind selber reich beschenkt. Und so ist Gott. Dass er mit dem, was wir ihm zur Verfügung stellt, etwas macht und dass wir hinterher die Beschenkten sind, dass wir nicht leer ausgehen, sondern tatsächlich hinterher reicher sind als vorher. Und das ist schon auch die Erfahrung immer wieder in der Arbeit, im Reich Gottes, in der Gemeinde, in der Evangelisation, dass man dabei selber reich beschenkt wird und dass man einfach merkt, Gott lässt sich nichts schenken. Auch wenn ich etwas investiert habe, das wird vielfältig wiedergegeben. Gott erstattet mir das. Aber hier ist ja ein starker Auftrag drin. Ne? Der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt und sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr den Menschen, was sie brauchen. Gebt ihr ihnen zu essen. Und für mich ist das auch so ein evangelistischer Auftrag, den wir sehen, dass wir aufgefordert sind, gebt ihr ihnen zu essen und verteilt jetzt nicht Brot, sondern Evangelium, dass man das Evangelium weitergeben kann. Und das, obwohl Jesus genau weiß, dass wir manchmal knappe Ressourcen haben und manchmal nicht viel haben. Wir sind ja in unserem Seminar schon ganz schön weit gekommen. Wir haben angefangen hiermit mit dem, wie kann das gelingen, dass Gemeinde wächst und haben einige Faktoren gesehen, die in der Bibel stehen über Gemeindewachstum, wie Gemeinde wachsen kann. Deswegen sind auch die Briefe geschrieben worden an die jungen Gemeinden damals, weil Paulus wollte, dass sie sich entfalten, dass sie anziehende Gemeinden werden und dass Menschen dazu finden. Ja? Und dann haben wir gesehen, das ist auch bei uns so, dass wir eben sehen, auch in unserem Umfeld, in unserem Kontext, dass es wachstumsfördernde Faktoren gibt, dass man eben sehen kann, welche Dinge helfen dazu, dass es gut weitergeht und haben dann die Sachen ausgewertet, welche Dinge sind hier in dem Kontext gut und kommen gut zum Ausdruck, welche sind nicht so gut und haben dann eben diese Untersuchung gemacht, wo dabei rausgekommen ist, dass einige Sachen sehr schön sind, haben wir heute Morgen uns nochmal bewusst gemacht, was das ist. Diese Sachen sind hier alle mitnotiert auf der Tafel, dass wir sehen können, ja, das sind Sachen, die sind grün, das sind die guten Sachen. Wir haben einladende Gemeinderäume, Kinder, Jungschau, Jugendarbeit, das ist richtig toll. Die Leitung ist effektiv, Und die haben sich gefreut über das Kompliment und das freut mich auch, genau, weil das gar nicht selbstverständlich ist. Wir haben einige gesehen, die in dem blauen Bereich in der Mitte Sichten, Ziele haben wir uns miteinander angeguckt, wo wir gesehen haben, das ist nicht so gut, Ziele sind nicht so formuliert, aber eine große Bereitschaft, auch sie mitzumachen und sich einzubringen, wenn es darum geht, das Ziel zu erreichen. Und dann eben haben wir über Verkündigung gesprochen, über Gemeinschaft und auch über Konflikte und haben dann einige Dinge gesehen, die waren gar nicht gut. Und der schlechteste Wert, der dabei rausgekommen ist, ist gerade Evangelisation. Ja, wo man sieht, evangelistisches Engagement hier oben oder auch hier auf der Tafel, das ist das, wo wir gesehen haben, das ist am allerstärksten zurück. Und von daher, glaube ich, ist es nötig, darüber nachzudenken, wie geht's an dieser Stelle weiter. Und deswegen der Auftrag, gebt ihr ihm zu essen. Jesus sagt es in seinem Wort. Gebt ihr ihm zu essen. Geht hin. Macht alle Völker zu Jüngern. Und dass eben es darum geht, das Evangelium weiterzugeben. Und die Frage ist, wie können wir uns dem Auftrag stellen? Wir haben eben vor der Mittagspause darüber nachgedacht, über diese Sachen, dass es so ein Drei-Ebenen-Konzept gibt für Evangelisation, die drei Ebenen der Evangelisation, wo es eigentlich anfängt mit der persönlichen Ebene, eine Sache, die immer durchlaufen sollte, die permanent da ist in der Gemeinde, und dann eine Sache, permanente Evangelisation, dass man eine Sache macht, die sich durchzieht als permanentes evangelistisches Angebot von einer Gemeinde, haben wir Beispiele gesehen, wie das gehen kann. Zum Beispiel, ich habe von Gelsenkirchen erzählt, von der Kaffeearbeit, die regelmäßig das ganze Jahr durchläuft. Einfach ein Gesprächsangebot, wo ganz viel evangelistisch passiert. Und dann eben evangelistische Aktionen, Einzelaktionen, wie die Bibelausstellung und so Sachen, die aus meiner Sicht einen großen Wert haben. Aber es darf nicht alleine stehen, sondern muss eben unterstützt werden von den anderen Sachen, von dieser permanenten Schiene. Und ich würde gerne mit euch an dieser Stelle ein bisschen weiter denken, wie kann das gelingen, dass man so etwas in Angriff nimmt. Ich würde an dieser Stelle jetzt zwei Sachen machen, oder haben wir immer wieder gemacht, auch in unserer eigenen Gemeinde, zwei Sachen gemacht. Das eine ist eine Kontextanalyse, dass man einfach sieht, was ist denn eigentlich nötig? Was brauchen die Menschen? Die Jünger haben erkannt, die haben jetzt Hunger. Und deswegen wollten sie wegschicken. Jesus sagt, nein, gebt ihr ihnen zu essen. Die brauchten offensichtlich etwas. Genau. Und die Frage ist, was brauchen Menschen in unserer Umgebung? Was können wir ihnen anbieten? Und da hilft so eine Kontextanalyse. Was ist eine Kontextanalyse? Kontext ist das Umfeld, in dem wir leben, die Umgebung, in der wir stehen, In der Kontext, die Umgebung, der Umgebung, kannst du ruhig wegnehmen, genau, Umgebung von, wo die Gemeinde ist oder wo ihr beheimatet seid. Und ich würde mir versuchen, erstmal ein Bild zu machen, in welcher Situation leben wir hier? Was brauchen Menschen, was wäre hilfreich für die Menschen anzubieten? Und ich habe das hier so beschrieben, eine Kontextanalyse ist eine Sehhilfe für die Gemeinde. Hinzuschauen, was brauchen die Leute? Ja, wie Jesus, als er die Volksmengen sah, hat er Mitleid mit ihnen, haben wir gerade gesehen. Der hat hingeschaut und hat erkannt, was die Menschen brauchen. Und dann hat er ihnen das gegeben, was sie gebraucht haben, und hat ihnen geholfen, hat sich um ihre Nöte gekümmert, Kranke geheilt, hat ihnen das Evangelium gesagt und so weiter. Jesus hat einen Blick gehabt für die Menschen. Und eine Kontextanalyse hilft einfach, einen Blick zu haben für die Menschen um uns herum, für die Umgebung, für die Stadt, die hier ist. Genau. Und es geht auch darum, einfach auch zu erkennen, wo gibt es denn Erntefelder? In Johannes Kapitel 4, da lesen wir davon, dass Jesus die Jünger auffordert, hebt eure Augen empor und seht, das Feld ist weiß zur Ernte. Da haben die nichts von gesehen. Die haben nur gerade was zu essen gekauft. Das war ja da die Situation, Jesus am Jakobsbrunnen, Die Jünger waren Essen kaufen gegangen, waren da in der Stadt in Sychar, und während sie dort Essen gekauft haben, hat Jesus diese Frau da am Jakobsbrunnen getroffen und ist mit ihr ins Gespräch gekommen. Und als die Jünger wieder zurückkamen, dann hat die ihren Krug stehen gelassen und ist in die Stadt gegangen und hat den Leuten gesagt, kommt und seht, ob das nicht der Messias ist. Der hat mir alles gesagt, was ich getan habe, und hat Zeugnis gegeben von Jesus. Die Frau hat sich offensichtlich durch ein Gespräch für Jesus entschieden und war überzeugt, das ist der Sohn Gottes. Das war ihr klar geworden. Aber die Jünger haben davon nichts gekriegt, mitgekriegt. Und deswegen sagt Jesus ihnen, macht mal die Augen auf. Schaut hin und seht, die Felder sind weiß zur Ernte. Und auch zu erkennen, wo gibt es heute Erntefelder? Wo gibt es heute Situationen, wo Menschen darauf warten, dass man ihnen hilft, dass man ihnen begegnet, dass sie das Evangelium annehmen? Und ich glaube, solche Erntefelder gibt es heute in unserer Zeit. Wir sehen ansatzweise so etwas wie eine Erweckung. Weiß nicht, wie es euch da geht. Aber wir sehen tatsächlich ansatzweise wie eine Erweckung. Wir haben eine Untersuchung gemacht. Alleine im letzten Jahr, 2016, sind in unserem Gemeindeverband, im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, etwa 1300 Menschen getauft worden, die persischen Hintergrund haben. Es sind unglaublich viele Menschen, die in unser Land gekommen sind, zum Glauben gekommen, haben Glaubenskurse mitgemacht, haben Jesus angenommen, haben sich taufen lassen in unseren Gemeinden, und man kann fast davon sprechen, das ist eine kleine Erweckung. Über 1000 Menschen in einem Jahr, sowas haben wir lange nicht erlebt. Und ich glaube, wir müssen die Augen aufmachen. Es gibt Situationen, das ist wahrscheinlich nicht das einzige Erntefeld, aber einfach zu fragen, gibt es solche Möglichkeiten, wo man das Evangelium weitergeben kann? Und deswegen mache ich sehr gerne mit Gemeinden so etwas wie eine Kontextanalyse. Und hier habe ich das mit einer Truppe gemacht, die wir im Bild sehen. Und wir sind dann richtig rausgegangen. Wir haben einen Spaziergang gemacht und haben uns die Stadt angeguckt. Mit Fotoapparat. Die Leute haben Bilder gemacht von der Stadt. Das war in Olpe. Da überall rumgegangen und haben einfach betend gefragt, was fällt uns auf, wenn wir hier durch die Stadt gehen? Wie sehen die Häuser aus? Und haben gesehen, viele schöne Häuser. Olpe ist die reichste Stadt in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es viel Industrie, den Leuten geht es richtig gut. Die Statussymbol ist da ein schönes Haus und mindestens zwei Autos vor der Tür. Richtig gute Sachen, genau. Und denen geht's richtig gut. Aber dann eben die Frage, wie sieht's dahinter aus? Kriegen wir etwas mit von den Menschen? Wo sind ihre Nöte und so? Dass man einfach einen Blick kriegt dafür. Wer sind diese Menschen, die da leben? Was machen die? Wo wir gesehen haben, meine Güte, es gibt ganz wenig Arbeitslose. Es gibt die Arbeitslosigkeit ist echt niedrig, der soziale Stand ist richtig hoch, die Menschen sind äußerlich gesehen reich, aber die Frage ist, wie geht es ihnen innerlich? Und wir haben versucht, einfach bewusst einen Blick zu kriegen für das, was dort auch nötig ist. Dass wir eben nicht nur gefragt haben, was machen die beruflich, sondern welche Nöte gibt es? Und haben gefragt, gibt es sozialdiakonische Einrichtungen in der Stadt, wo man auch vielleicht mithelfen könnte, sich mit engagieren könnte, wo wir gesehen haben, da ist vieles auch vorbildlich, was da läuft, und haben dann uns gefreut, dass eben auch auf dem katholischen Hintergrund viel Positives passiert. Dass die katholische Werksgerechtigkeit hat ja auch was Gutes, ne? Die tun dann gute Werke. Und das merkt man auch in dem Zusammenhang, dass sie sich tatsächlich sozialdiakonisch engagieren. Da gibt es einige Vorzeigeprojekte, die führend sind für ganz Deutschland, wo Leute von weit her kommen, um da zu gucken, was ist da. Und dann haben wir natürlich auch gefragt, was glauben diese Leute? Welche Kirchen gibt es? Welche Religionsgemeinschaften gibt es da in einem Ort? Und sind dann nicht nur rumgegangen, sondern haben dann versucht, so etwas zu machen wie eine teilnehmende Begegnung. Wir haben versucht, Leute zu treffen. Sind hingegangen, wo sich Leute treffen, zum Beispiel auch in eine Kneipe, und haben dann versucht, mit Leuten zu sprechen und zu sagen, ist das ein Ort, wo man gerne hingeht, wo Sie gerne hingehen oder so. Ne? Und einfach da zu sein mit den Leuten und sie fragen, was sie bewegt und solche Sachen. Oder wir sind in der katholischen Messe gegangen. Wir haben das einfach mal mitgekriegt und haben in der katholischen Messe dann Leute versucht anzusprechen, was sie an der Messe gut finden und wichtig finden, wie sie religiös denken, orientiert sind. Also so teilnehmende Begegnung, dass man einfach da, wo die Leute sind, versucht, Kontakt mit ihnen zu haben und das aufzunehmen. Und dann eben auch, dass wir Experten befragt haben, dass wir uns versucht haben, mit Leuten, die sich auskennen, zu fragen, zum Beispiel sind wir ins Rathaus gegangen und haben einen Termin mit dem Bürgermeister gemacht und haben uns vorgestellt, dem Bürgermeister, und haben gesagt, wir sind eine kleine evangelisch-freiheitliche Gemeinde, wir möchten uns einsetzen für Menschen hier in der Stadt. Hätten Sie eine Idee, was wir machen sollten? Der ist aus allen Wolken gefallen. Er sagte, sowas hat mich noch nie jemand gefragt. In den ganzen Jahren, wo ich jetzt hier Bürgermeister bin. Und von solche Fragen, da träume ich davon, genau, dass es sowas gibt. Und dann haben wir mit ihm überlegt, welche Herausforderungen gibt es in der Stadt? Gibt es Menschen, denen wir helfen können? Gibt es Anknüpfungspunkte für Menschen da zu sein und so? Und er hat uns dann auch einiges genannt. Und das haben wir dann auch gemacht. Zum Beispiel hat er uns aufmerksam gemacht auf die Senioren in der Stadt. Ja? Wo es eben Einrichtungen gibt für Senioren und die sind äußerlich gut versorgt. Aber sagt, was die Menschen nicht haben, sind Gesprächspartner. Sie sind eine große Einsamkeit in den Senioreneinrichtungen. Und dann haben wir angefangen, als Gemeinde in den Senioreneinrichtungen in unserer Umgebung regelmäßig Besucher zu machen. Dann gehen wir hin und singen dort was und setzen uns da in den Aufenthaltsraum und reden mit den Leuten, sind einfach für die Leute da. Das heißt, wir haben versucht, einfach hinzuschauen und so, was wäre denn eigentlich nötig? Was brauchen die Menschen? Und manchmal sieht das so aus, die sind so satt. Die brauchen gar nichts. Ne? Aber wenn man ein bisschen dahinter guckt, dann merkt man, okay, Einsamkeit ist da ein großes Thema. Kann man da irgendwas machen im Blick auf Einsamkeit und von daher auch ein Treffpunkt oder auch für Jugendliche. Und dann haben wir gerade an der Stelle versucht, ein Angebot zu machen für Jugendliche, Jugendarbeit zu intensivieren. Also einfach mal hinzugehen, in die Umgebung zu schauen und zu fragen, was brauchen die Menschen hier? Eine sogenannte Kontextanalyse. Wenn ihr euch hier jetzt vorstellt, in dem Kontext, in dem ihr seht, wahrscheinlich braucht ihr das nicht so intensiv zu machen, wie wir das da gemacht haben am Anfang in Olpe, um einen Blick zu kriegen. Ihr kennt die Umgebung hier. Habt ihr eine Idee, was von eurer Wahrnehmung her die Menschen hier in Chemnitz, in der Umgebung, ums Gemeindehaus herum brauchen? Würde euch was einfallen? Braucht nichts.
Ja? Mhm. Hier fehlt ein Nahversorger. Also viele von unseren Leuten, die hier wohnen, sind ja recht älter. Und die kleine Edeka, die hier unten war und zu Fuß zu erreichen war, die fehlt. Mhm. Alles zu, es gibt keine Chance, was Neues zu machen. Wir haben eine Chance zu sagen, wir richten ein Vordienst ein zum
Einkaufen
gehen. Mhm. Ja, doch, ich habe jetzt mit der Bürger was für immer Initiative geredet. Mhm.
Und hier in der Umgebung gibt es mehr ältere Menschen.
Ja.
Nicht so sehr Kinder. Ihr seid die Ausnahme hier.
Mhm.
Ist, glaube ich, wichtig wahrzunehmen. Ne?
Wenn wir wissen, was die Leute brauchen, dann wären wir ja schon einen Schritt weiter. Mhm.
Ich wiederhole es einfach nochmal. Wenn wir wissen, was die Leute brauchen, wären wir schon einen Schritt weiter. Von daher glaube ich, ist das schon der richtige Schritt, zu fragen, was brauchen die Menschen? Mhm. Bitte?
das brauchen.
Das wissen die Leute nicht, dass sie das brauchen. Die wissen nicht, dass sie Evangelium brauchen. Was sie tatsächlich in der Tiefe brauchen. Das ist oft so, genau. Und es sind mehr die vordergründigen Sachen. Aber wenn man da ansetzen kann, an der Stelle da was zu machen, genau. Meine Schwester lebt in Köln. Und dort in dem Stadtteil, wo sie das gemacht haben, da haben sie das auch gemacht und sind drauf gekommen, was nötig ist, ist, dass es Spielplatzpaten gibt. Und dann hat die Gemeinde die Patenschaft übernommen für einen Spielplatz, der dort ist, um diesen Spielplatz in Ordnung zu halten, in Ordnung zu bringen. Und sind dann da auf dem Spielplatz und lernen auf dem Spielplatz die Leute kennen, kommen mit ihnen ins Gespräch und die wissen, das ging auch durch die Zeitung und sowas, dass hier eine Gruppe sich engagiert für den Spielplatz. Alle fanden das toll, dass sowas gibt und dass neue Spielgeräte aufgestellt wurden, angeschafft wurden und aufgestellt wurden, dass man da so etwas gemacht hat. Da ging es mehr um die Kinder. Ne? Wird euch noch mehr einfallen?
Ich denke mal, es fehlt grundsätzlich vielleicht auch am Kontakt. Wir hatten ja gestern schon, dass wir verstreut die ganze Stadt wohnen, aber hier in der Gegend halt kaum jemand. Und dann ist es natürlich auch schwierig, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Und eben halt irgendwelche niederschwelligen Angebote, wo die Leute einfach bloß kommen könnten und was sich einfach trifft. Das fehlt, denke ich mal.
So in die Richtung, wie wir es gestern schon mal hatten, dass man so Kontaktangebot schafft, wie so ein Café. Einfach ein Begegnungscafé, wie wir es gemacht haben, dass die Leute Deutsch reden können. Ne? Weil das ist gar nicht so leicht, auch für Ausländer, die herkommen. Meistens sind die Deutschen ziemlich beschäftigt und reserviert. Und viele haben gesagt, wo soll ich denn Deutsch lernen? Ich habe kaum eine Möglichkeit dazu. Und gerade auch Leute, die arbeiten gehen, ist das besonders stark. Die sind dann den ganzen Tag an ihrer Maschine, haben niemanden, mit dem sie reden können und machen immer Maschine auf und zu, ne? Und dann abends kommen sie raus und treffen niemand, haben keine Möglichkeit, irgendjemand irgendwo zu treffen und so ein Kontaktangebot zu schaffen. Das wäre zum Beispiel eine Sache, wo man sagen könnte, wäre eine Idee. Ne? Und wenn hier mehr ältere Leute ringsherum wohnen, vielleicht nicht auch gerade die Senioren im Blick zu kriegen. Senioren ist die größte Gruppe in unserem Land. Ja? Auch in unseren Gemeinden. Deswegen ist Seniorenarbeit ganz wichtig. Und Senioren, die stehen viel näher an der Ewigkeit als wir. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, im Evangelium zu erreichen. Kann man was anbieten für Senioren evangelistisch, wenn hier so viele Menschen ringsherum leben, die schon älter geworden sind? Wo könnte man hingehen, wenn man sagt, wir möchten mal sowas machen wie eine teilnehmende Begegnung? Einfach zu sehen, wo sind die Leute? Und da mal hinzugehen? Freizeitpark? Ja. Wo sind so Treffpunkte hier? Wo treffen sich hier die Leute? Zu Hause? Vom Fernseher? Bitte? In die Stadt rein. Okay. Aber wir müssen jetzt auch nicht nur fürs Gemeindehaus hier denken, wo ihr seid, sondern auch in den Umgebungen, wo ihr wohnt. Wo treffen sich da Leute? Und da mal bewusst versuchen, so eine teilnehmende Begegnung zu haben. In welchen Kneipen sind die Leute? Gar keine? Fitnessstudio, ja. Ja, Fitnessstudio wäre auch eine spannende Sache, ne? Ich hab eine Reha hinter mir und dann hat der Arzt mir empfohlen, Reha-Sport zu machen. Und seitdem bin ich, weil meine Knochen so steif werden, in einer Reha-Sportgruppe. Ne? Und das ist eine gute Sache. um auch um Kontakt zu haben mit den Leuten. Und ich bin froh, dass da Kontakte entstehen. Ging langsam. Die sind nicht sofort gleich so gesprächig bei uns. Aber genau. Dauert eine Weile, aber dann irgendwie kommt das dann doch. Ne? Mhm. Wen würdet ihr fragen, wenn ihr wissen wollt, was ist nötig hier? Um hinzugucken.
Ich habe den Eindruck, dass alte Leute schwer zu erreichen sind.
Schwer zu erreichen.
In der Sportgruppe eine Dame, die habe ich mal in Senioren mitgenommen. Aber ihr habt es schön, das ist so schön. Ich gehe mal wieder mit und dann hat die immer Ausreden. Mhm. Mhm. Ganz schwer. Also die haben ihr eingespieltes
Leben.
Das ist schön. Auch der Kalender, du bist das so lieb und also das ist so schön. Und ich könnte dich beneiden, dass du nicht. Ich sage, dann geh doch wieder mal mit. Das gibt's nicht. Das nicht. Mhm. Mhm. Ist also schwer im Alter. Mhm.
Ich denke, bei einer Trauerfeier ist es so, dass die Leute sehr betroffen sind und dass der Weg dort der einfachste ist. Weil viele Leute über Leben nachdenken und sagen, wann bin ich dran? Was passiert mit mir? Und wenn ich den Pfarrer dort höre, mein Grabe steht und die Rede setzt über diesen Menschen und mit seinen Angehörigen, die er dort die Erde verlässt, da hört er das erste Mal. Was passiert denn eigentlich? Wo stehe ich denn eigentlich? Mhm. Und die meisten haben Angst davor. Mhm.
Jetzt ist er gerade fertig. Und das Statement war, auch gerade Menschen, die Berührung mit dem im Sterben gehabt haben.
Ich wollte was dazu sagen. Der Weltmensch ist eigentlich der Mensch, der Angst hat vor dem Tod. Er gibt es nicht zu. Und wenn ich ihn frage, wie denkst du darüber nach, was passiert, wenn du davon gehst? Wenn dieser Knochenmann an der rechten Seite seines Bettes steht, dann hat er Ausreden. Ja. Er denkt nicht darüber nach, dass er eventuell auch einen anderen Weg kann, einen glücklichen Weg. Mhm. Ich denke, das ist die Stelle, wenn man eine Beerdigung, das war keine schöne Sache, ich meine, das Allerschlimmste passiert, wenn ein Kind stirbt. Und wenn man sich das anschaut, jeder meidet Beerdigung, jeder. Ich denke, da kann man doch viele Herzen erreichen. Oder man nimmt eine ganz fröhliche Sache. Man nimmt eine Hochzeit oder eine Taufe. Hochzeit wäre vielleicht das Allerbeste. Ich weiß nicht, ob man so private Veranstaltungen erst reinkommt, wenn man auch Freunde hat, das wäre eine Variante. Und dann trinkt der eine und der andere eins mehr, als er darf. Und dann kann man vielleicht mit dem auch den Kragen umdrehen und sagen, pass auf, mein Freund, was du hier machst, ist doch nicht in Ordnung. Du kannst überhaupt nicht richtig nachdenken.
Ja. Aber ich glaube, das sind schon wichtige Anregungen jetzt. Zu sehen, wo gibt es solche so Grenzbereiche, wo Menschen auch dann nachdenken, ins Nachdenken kommen. Und kann man Menschen auch gerade in dieser Situation helfen? Der Andreas bei uns, Andreas Bär, der hat sich als Beerdigungsredner angemeldet und hält Beerdigungen auch für nichtchristliche Leute. Er macht das bewusst als Christ, aber er macht Beerdigungen als Beerdigungsredner für Leute, die keine kirchliche Bindung haben. Und wenn der Bestatter niemand weiß, der keine Kirchenzugehörigkeit, dann ruft er bei ihm an und der macht das. Und der macht das ganz bewusst als missionarische Sache. Oder eine andere Sache, in unserer Gemeinde in Wiedenes ist eine Familie, die haben ein Kind verloren. Und das war für sie eine unglaublich schwierige Zeit, auch damit fertig zu werden, dass so ein kleines Kind mitten aus dem Leben gerissen wird und mussten das richtig durchleiden und haben auch Hilfe gebraucht an dieser Stelle. Und die Frau selber hat gesagt, dass, weil ich Hilfe bekommen habe, lasse ich mich ausbilden und ist jetzt Trauerbegleiter, gerade auch für Familien, die Kinder verloren haben. Und das geht richtig so auch mit der Stadt zusammen, dass sie da registriert ist und dass sie dann eben auch solche Gruppen macht oder Einzelgespräche für Trauerbegleitung. Sehr Gruppen. Mhm.
Ja. Ich Ich muss noch was dazu sagen. Mein Bruder, der ist seit vielen Jahren in der Unfallfürsorge. Ist ein furchtbarer Job. Also ich könnte es nicht machen. Aber er erreicht dort viele Menschen, die an der Kante stehen und eine Person verloren haben, die sehr wichtig war. Und ich denke, er ist da derjenige, der was bringen kann, den Weg bereiten kann.
Muss man auch einfühlsam machen, das ist ganz klar. Aber jedenfalls sind das so, so Stellen, wo man auch dran sein kann.
Man darf aber nicht vergessen, das Elend, das er dort sieht. Das ist nicht jedermanns Sache.
Ja?
Ich muss mal jetzt noch einen Einlauf dazu geben. Mein Freund war Pastor und da hat sehr viel Beerdigung auch gehalten. Und da war eine Trauergesellschaft. Die haben einen weltlichen Redner bestellt und die andere Hälfte gläubig. Und ging das los. Die Feier, die sollten also dort, dann ging die Tür auf. Als einer kam mein Freund und als anderer der weltliche Redner. Dann standen sie sich gegenüber und da hatte ich auch gut mit denen verstanden. Da hat er gesagt: Weißt du was, red du mal zu meinem Vater. Du hast einen richtigen Grundglaube. Ich gehe wieder mal.
Ja. Also es geht jetzt einfach darum, die Augen aufzumachen und sagen, was brauchen Menschen in unserer Umgebung? Wo gibt es Dinge, auf die wir reagieren könnten, um den Menschen das zu geben? Wo man auch nicht vielleicht nicht gleich im Vordergrund sieht, die suchen das Evangelium, sondern dass man einfach sieht, auch wo sind Menschen ansprechbar, wo haben sie Nöte, wo kann man ihnen begegnen, wo kann man ihnen zu essen geben, wie Jesus das gemacht hat, dass er den Menschen geheilt hat und ihnen dann auch zu essen gegeben hat. Tafel zum Beispiel. Wir haben in Essen, in einer Gemeinde, die zur Ruhestadt-Initiative gehört, haben wir eine Tafelarbeit, TAF heißt das, Treff am Freitag, und da kommen jeden Freitag 70, 80 Leute ins Gemeindehaus, um dort zu essen. Und die machen das richtig schön. Die geben dann nämlich nicht nur Essen aus, wie das so eine normalen Tafel ist, sondern die setzen sich an Tische. Da werden vorher schöne Tische gedeckt. Und dann, bevor das Essen losgeht, dann machen die ersten Gottesdienst. Und dann machen die richtigen gottesdienstliche Veranstaltungen und dann beten die zusammen. Und dann geht das Essen los. Und nachher können die sich noch was mitnehmen von dem, was so übrig ist. Und ein paar Christen organisieren das, dass jeden Freitag genug zu essen da ist, ganz buchstäblich, genug zu essen für 60, 70, 80 Leute, die regelmäßig kommen. Und wo man merkt, die nehmen richtig gerne auch die Botschaft an. Das ist gar nicht so, dass sie das über sich ergehen lassen, sondern die sagen, das ist meine Kirche. Das ist mein Gottesdienst, wo ich hinkomme. Auch eine Sache, wo man sagen kann, ja, das ist auch ein Weg, ja, ob man sowas machen kann. Genau.
Es gibt auch Beispiele, die sind sehr entmutigend.
Sehr entmutigend.
Wenn ich an die Alpha-Kurse denke, die unsere Gemeinde gemacht hat.
Alpha.
Da gab es richtiges warmes Essen. Da sind die Leute gekommen, haben gegessen ordentlich und danach Wiedersehen.
Ja, ja.
Da war nichts mit rüberbringender Botschaft. Die sind eben einfach nur diakonisch gekommen.
Erst muss die Predigt kommen, dann das Essen, sonst klappt das nicht.
Ja, Alpha-Kurs ist ja bewusst so, dass man eben Wert legt auf Gemeinschaft. Ja? Dass man hinkommt und miteinander isst und dass man auch persönliche Kontakte bekommt und so, und dass man dann einen Input gibt und Gespräche hat. Genau, richtig. Das kann missbraucht werden, aber es ist nicht die Regel. Da wo ich Alpha-Kurse miterlebt habe, habe ich das noch nie gesehen, dass Leute nach dem Essen wieder gehen, sondern die kommen, weil sie dann einen Kurs machen, und das gehört da einfach mit dazu. Genau. Ah ja, spannend. Genau. Genau. Also mir geht es nur darum, Gedanken anzuregen. Ne? Gedanken anzuregen, wo könnte man andocken? Wo seid ihr hier in der Gemeinde? Was gibt es in der Umgebung? Wo gäbe es Anknüpfungspunkte, wo man sowas machen kann? Und ich glaube, an der Stelle weiter nachzudenken, das lohnt sich richtig. Ob es einfach so ein niederschwelliges Angebot ist, so ein Café oder sowas.
Ich meine, wie ich es vor 2 Jahren erlebt habe, wo ich im Krankenhaus war, selber, wenn man als Patient im Krankenhaus ist, sich da auch im Zimmer mit um die Mitpatienten zu kümmern. Also ich hatte da so eine ältere Dame rausgesucht, die da aus dem Pflegeheim war, und die war auch sehr dankbar, dass man da immer mal zusammen mit dem Rollator über den Gang gegangen ist. Dann habe ich sie mit zum Eincremen genommen und immer so.
Ja. Also das würde ich noch auf einer anderen Ebene sehen. Hier geht es ja um so einen 1:1 Kontakt, den man hat, wo man dann sich liebevoll um Leute kümmert und dann vielleicht auch mit den Leuten aufs Evangelium zu sprechen kommt. Das wäre bei dem, was wir hier besprochen haben, auf dieser Ebene, ne? Persönliche Evangelisation. Ich bin im Krankenhaus, die anderen sind auch im Krankenhaus, ich begegne hier jemand und weil ich Christ bin, kann ich ihnen vielleicht auch was von der Botschaft vermitteln. Das andere, was wir gerade gemacht haben, ist hier, dass wir fragen, gibt es eine Möglichkeit, herauszufinden, was man als ein permanentes evangelistische Sache machen kann. Kann das ein Café sein in der Gemeinde? Kann das ein Seniorentreff, Seniorenarbeit sein, wo man Leuten entgegenkommt? Kann das eine Tafel sein? Wäre das eine Sache, die hier dran ist, die hier angebracht ist? Und dann darüber hinaus eben ab und zu dann solche sporadischen Evangelisationen. Ne? Aber hier gerade die Schiene persönliche Evangelisation, da möchte ich gerne auch dann morgen noch was dazu sagen, was mir auch sehr wichtig ist, auch gerade Krankenhaus. Ne? Ich habe eine Kur gemacht, habe ich eben gesagt. Ne?
Ich hätte ein Beispiel.
Ja. Mhm. Mit Mikrofon das Beispiel.
Ich hätte ein Beispiel. Wenn ich ins Kino gehe, gehe ich ja pünktlich dorthin.
Ja.
Ich möchte einen ordentlichen Platz haben.
Ja.
Also bin ich vor dem Film bestimmt eine halbe Stunde, eine Viertelstunde eher da. Und das kann man nutzen. Da sind 120, 300 oder 400 Leute drin. Ich muss natürlich damit rechnen, dass mir eine Bierbüchse an den Kopf geschmissen wird. Damit muss ich rechnen. Ne? Oder Theater. Das sind vielleicht noch ein zugeschnittenes Publikum, die doch schon von der Kleidung und so weiter sich auf diese Veranstaltung einstellen und auf einmal erscheinen Redner. Die sind da perplex und dann horchen die zu.
Muss man aber schon sehr mutig sein. Und ich würde mich das wahrscheinlich nicht trauen. Und wahrscheinlich würden auch viele sagen, der ist verrückt, wenn das jemand macht. Das gehört sich nicht, das zu machen. Genau. Mhm. Ja? Von daher ist das ein bisschen heikle Sache. 1:1, das geht. Ne? Ich war vor einiger Zeit im Kino, da waren kaum Leute da. Und ich saß, wir hatten eine Platzkarte, ne? Und neben mir saß einer, sonst alles leer. Wir saßen zwei Leute mitten im Kino nebeneinander. Ich denke, soll ich jetzt daneben dem sitzen und den ganze Zeit, bevor der Film angeht, nichts sagen? Ne? Und dann habe ich ihn angesprochen und gesagt, interessieren Sie sich auch für, da ging es eben um alte Musik aus meiner Jugendzeit und sowas. Ne? Und dann waren wir schnell im Gespräch. Ne? Und dann hinterher ging das Gespräch weiter. Ne? Und irgendwann kam er da auf den Glauben und dann sagt er auf einmal zu mir, das habe ich mir doch gleich gedacht. Das ist total unnormal, dass an jemanden anspricht. Da muss irgendwie was dahinter stecken. Ja. Und du wolltest sagen, Entschuldigung, ich habe dich eben übersehen.
Nee, also der Gabriel hatte gerade die Idee, dass unser Nadelclub, wir haben so einen Nadelclub, wo sich Frauen treffen zum Stricken, dass man den ja auch vielleicht anbieten könnte. Jetzt, also wenn man gerade sagt, wir haben ja viele ältere Leute in der Umgebung, ich weiß nicht genau, ob das schon mal passiert ist oder so, da habe ich jetzt gerade keine Informationen, aber ich weiß, es ging um Kaffee oder irgendwelche Dinge. So gemeinsam Stricken machen, glaube ich, auch viele Leute, alte genau. Frauen, gerne.
Genau. Auch mal drüber nachzudenken, die Sachen, die wir sowieso machen, ja, die sowieso laufen, ganz bewusst auch missionarisch nützen. Warum sollen nur fromme Leute zusammen stricken? Genau. Ob man nicht das einfach auch öffnet und ein Angebot daraus macht, was auch nach außen geht, ohne dass jetzt da eine spezielle Evangelisation ist, sondern wo wir einfach miteinander was machen und da stricken oder so. Fand ich eine total coole Idee von ein paar Männern bei uns am Ort. Die haben dann eingeladen, wenn jemand kaputte Sachen hat, am Samstagnachmittag treffen sich ein paar Leute und reparieren kaputtes Zeug aus dem Haushalt oder sonst etwas. Die Leute, die aus dem Berufsleben raus waren und gerne was machen wollten, und manche sind auch noch voll im Beruf, und die haben sich dann kommen Leute dahin und lassen ihre Klamotten reparieren, und die haben super Kontakt damit mit den Leuten, die nehmen das gerne an. Ich glaube, wenn wir ein bisschen überlegen, da fällt uns noch mehr ein.
Ja. Also in Chemnitz ist es sehr einfach, wir haben eine ziemlich dreckige Stadt, wenn man durch die Stadt geht, und wenn da eine Gemeinde oder jemand anfängt, so Kreckecken zu beseitigen, das fällt ein.
Ja, richtig.
Kontinuierlich, immer wieder aufs Neue. Versteht ihr mich oder braucht ihr Mikrofon nicht? Ich glaube, ihr versteht mich. Das wäre für mich ein ganz großes Anliegen, dass Christen das machen.
Genau.
Und dass das auch
an Super. Also ich sage es nochmal laut, ja, dass alle mitgekriegt haben, Dreck wegmachen. Genau. Und dass man... genau.
Immer wieder. Genau. Es wird gesehen. Ich weiß, vor Jahren haben das mal die Aliens gemacht. Da stand dann groß ein Artikel in der Zeitung. Lesgestrickt. Das sind wirklich auch die Pflegeheime. Ich bin jetzt angerufen worden. Ich kann es wahrscheinlich gar nicht abtun. Da sagte mir die Bekannte, ich brauche jemanden, der biblische Geschichten vorliest für eine alte Dame. Also, ich glaube, da gibt es sehr viel zu machen. Wir haben Pflegeheime.
Genau. Oder einfach alten Leuten was vorlesen, die nicht mehr lesen können. Und dann kann ich ja die Literatur auswählen, die man machen kann. Das kann ja auch dann fromme Sachen sein. Sehr schöne Idee, sehr schöne Anregung. Und ich glaube, wenn man ein bisschen nachdenken wird, das ist nicht unmöglich. Da gibt es nichts, ist nicht so, dass man da gar nichts machen kann oder dass gar nichts nötig ist an dieser Stelle.
Genau. Ich habe meinen Fahrer kennengelernt. Der sah aus wie ein Baum.
Ein Pfarrer
kennengelernt, der sah aus wie ein Baum. Da sag ich, was machst du eigentlich? Sagte, ich gehe ins Fitnessstudio. Und? Ja, ich sag, da bekehre ich Leute. Das ist doch eine schöne Sache. Die sehen meinen Körper. Ich sag, der Körper, den hat Gott geschaffen. Und ich helfe nach. Und die Jungs, die überlegen dann.
Genau.
Oder am Hallenbad geht's auch.
Und wenn er dann noch jemand im Würgegriff nimmt, ne, dann,
ja, dann muss
kommt
er
gar nicht auf. Genau. Okay.
Ich hätte mal noch ein Beispiel zu den Dreckecken. Habe ich in Döbeln gelesen, da Gemeinde Döbeln. Da fließt ja die Mulde durch.
Mikrofon. Also Gemeinde in Döbeln, Gemeinde dort, da fließt die Mulde durch. Und es gab letztens dieses Hochwasser. Und da war praktisch an den Rändern der Mulde, in den ganzen Gebüschen, die da waren, hing überall der Dreck drin. Und da hat sich die Stadt und das Land drum gestritten, wer das sauber machen muss, auf wessen Gebiet das nun liegt. Ne? Und während die sich gestritten haben, hat die Gemeinde die jungen Leute zusammengerufen und haben da einen großen Putz gemacht. Das war auch ein Artikel der Zeitung wert.
Und auch bei dem Dreck wegmachen, viele machen das dann auch so, dass sie dann eben das öffentlich machen und sagen, wir machen eine Initiative, sowas zu machen. Wer macht mit? So Bürger, die auf Goodwill sowas machen. Und dass man auf einmal zusammenarbeitet mit Leuten, die ein soziales Anliegen haben oder die Stadt verschönern möchten oder sowas. Da gibt es schon einiges. Genau. Okay, das ist die eine Sache, was für mich wichtig wäre, so eine Kontextanalyse, dass man einfach die Augen aufmacht, so wie Jesus das gemacht hat. Als Jesus die Nöte gesehen hat, da hat es ihn innerlich erbarmt. Und dass er eben hingeschaut hat und hat gesehen, dass sie wie Schafe waren, ohne Hirten. Er hat einen Blick dafür gehabt und dass wir einen Blick kriegen, auch für Menschen in der Umgebung, für Situationen in der Umgebung, und fragen, können wir da als Gemeinde etwas machen? Und gerade wie wir sehen, an dieser Stelle sind wir richtig schlecht im Blick auf Evangelisation. Da gelingt uns wenig, dass wir neue Sachen im Blick kriegen. Was könnten wir denn machen? Und das ist die eine Sache, dass wir hingucken und fragen, welche Sachen wären überhaupt denkbar? Die andere Sache ist natürlich auch, was können wir machen? Genau. Und deswegen kommt eine zweite Sache dazu, die ich mit euch besprechen wollte. Und das ist jetzt die sogenannte Potenzialanalyse. Das eine war der Blick nach außen, dass man hinschaut, wo gibt es Bedürfnisse, Nöte. Auf der anderen Seite der Blick nach innen, wo gibt es bei uns Dinge, Potenzial, was wir mit einbringen könnten, was wir zur Verfügung stellen können. Wo gibt es Stärken, die wir haben, wo wir sagen, das können wir doch, das wäre eine gute Sache. Und was für ein Potenzial wir haben, das ist total unterschiedlich, aber das kann man auch miteinander rauskriegen. Was hat Gott dir geschenkt? Was hast du für Möglichkeiten? Und dass man das Potenzial, was einzelne Christen haben, einmal zusammenbringt und fragt, was kann eine Gemeinde an dieser Stelle machen? Und da habe ich was vorbereitet, dass ich so einen Fragebogen so ähnlich habe wie gestern. Und den wollte ich euch gerne mal vorstellen. Den werde ich nicht über Nacht auswerten, einfach aus Selbstschutz. Genau. Ich weiß jetzt inzwischen, wie viel Arbeit das ist, sowas auszuwerten. Aber ich würde es gerne einfach verteilen. Genau. Ich schlage vor, dass wir uns einen Moment Zeit nehmen, dass man einfach mal selber durch den Fragebogen durchgeht und mal in die leeren Felder schreibt, was einem da selber zu seiner eigenen Person einfällt. Was könnte ich denn mit einbringen? Welche Begabungen habe ich? Welche Mittel habe ich zur Verfügung? Dass man einfach die Sachen mal ein bisschen aufnimmt, die es da geben könnte. Genau. Am Anfang habe ich ein bisschen erklärt, was eine Potenzialanalyse ist. Potenzial kommt von dem lateinischen Potentia, Stärke, Macht, und Analyse bezeichnet die strukturierte Untersuchung des Vorhandenseins bestimmter Eigenschaften oder Fähigkeiten. Macht man auch in Unternehmen, in Teams, dass man eben solche Potenziale rausfindet. Und das liefert dann Informationen zu Fragen nach Fähigkeiten von Mitarbeitern in Organisationen oder auch Gemeinden, ne? Erfasst Wissen, Fähigkeiten, Motivation, Persönlichkeitsmerkmale und ist hilfreich zum Erfassen der Potenziale, ist eine Selbsteinschätzung und die Fremdeinschätzung von anderen. Deswegen wäre es auch gut, wenn man da andere mit drauf gucken lässt. Und die erste Sache, um die es hier geht, ist, was liegt mir denn auf dem Herzen? Ja, wir haben eben davon gesprochen, es gibt manche Herausforderungen, und manche Sachen, die gehen bei mir so vorbei, da habe ich einfach kein Anliegen für, ja? Die genannt worden sind. Aber was liegt mir dann am Herzen? Habe ich Sichten, Anliegen? Gibt es Anliegen, für die dein Herz brennt? Sichten, von denen du den Eindruck hast, dass Gott sie dir in dein Herz gegeben hat? Ideen und Vorstellungen, was geschehen und entstehen könnte? Erkennst du Nöte, denen man unbedingt begegnen sollte? Und oftmals fangen diese Dinge an, weil ein Einzelner sagt, ich habe ein riesengroßes Anliegen für die Kinder. Ich habe ein riesengroßes Anliegen für diese Personengruppen, für Senioren oder wie auch immer. Und wenn ihr sowas habt, dann einfach hinschreiben. Da habe ich persönlich ein Anliegen. Und dann die zweite Sache, welche Gaben hat Gott mir denn gegeben? In der Bibel gibt es an mehreren Stellen Gabenlisten. Die sogenannten Gaben des Heiligen Geistes in Römer 12, 1. Korinther 12, Epheser 4, Vers 11. Und das, ich habe hier einfach mal ein paar aufgeschrieben, die da stehen, wo man fragen könnte, habe ich eine von diesen Gaben? Welche Gabe hat Gott mir gegeben? Und dann kann man vielleicht in aller Bescheidenheit sagen, ich glaube, dass Gott mir die Gabe gegeben hat, zu lehren. Zum Beispiel könnte das sein. Oder ich glaube, dass Gott mir die Gabe gegeben hat, für Seelsorge, einen Hirtendienst zu tun und mich um Menschen zu kümmern oder Evangelist zu sein oder so, dass man das rauskriegt. Und dann gibt es neben den geistlichen Gaben auch natürliche Begabungen, die Menschen haben. Begabungen im Umgang mit Menschen, im Umgang mit Material, Begabungen, die man als soziale Fähigkeiten versteht, dass man eben gerne redet und einfühlsam ist bei Menschen und so weiter. Und dann geht es weiter neben den Gaben auch um Beziehungen. Beziehungen sind eine ganz wichtige Sache. Ja? Vitamin B, Vitamin Beziehungen, wir brauchen Beziehungen. Und eben, dass man sieht, ja, ich habe Zugang zu Menschen und ich habe Beziehungen zu einflussreichen Leuten oder sowas, dass man das mal aufschreibt, da habe ich Kontakte zu Schlüsselpersonen in der Stadt und so weiter. Und dann auch mit diesen Menschen kann ich besonders umgehen. Das ist eine Zielgruppe, die liegt mir, zum Beispiel Teenies, Jugendliche, Sportfans, Akademiker oder sowas. Mit denen könnte ich mir vorstellen, noch am ehesten was zu machen und andere Fähigkeiten. Und dann geht es weiter, Hobbys, die man macht, wo man es gerne macht, könnte man auch überlegen, kann man sowas auch missionarisch nützen? Könnte man eine Hobbygruppe machen? Ja? Und Leute über Sport oder über andere Hobbys, Stricken, ja, hier mit reinkriegen, haben wir gerade schon gehabt. Und dann eine wichtige Frage ist mir auch, die zeitlichen Ressourcen, habe ich denn Zeit? Und das wäre super, mal hinzuschreiben, wie viel Zeit könntest du mit einbringen? Zum Beispiel, angenommen, ihr findet in der Gemeinde so ein Projekt, permanentes Evangelisationsprojekt, wie meinetwegen, jetzt sage ich nur mal als Beispiel, so ein Café, so ein so ein Begegnungscafé, dass Leute Deutsch lernen können, wie wir es da in Gelsenkirchen gemacht haben. Wie viel Zeit könntest du da einbringen? Könntest du dafür eine Stunde in der Woche einsetzen? Oder vielleicht mehr. Das wird beim einen mehr sein oder beim anderen weniger. Aber wenn man das dann addiert, man sieht, okay, hier sind 70 Leute im Saal und wenn jeder davon eine Stunde einsetzt, dann haben wir schon richtig ein Potenzial von Leuten, die etwas machen können. Ne? Wenn du sagst, ich habe schon so viele Jobs und ich engagiere mich in der Kinderarbeit, dann setz dich da ein. Aber vielleicht haben Menschen auch freie Zeitressourcen oder auch materiellen Besitz. Dass wir mal fragen könnten, wenn sowas zustande kommt, wenn wir so ein permanentes missionarisches Projekt machen, was könnte ich denn dafür geben? Könnte ich zum Beispiel über das hinaus, was ich bis jetzt tue, an Spenden in der Gemeinde, und ich sagen, ich 10 Euro im Monat könnte ich dafür investieren. Ja? Oder ich könnte für eine Anschubfinanzierung mal 5.000 Euro spenden oder so, um meinetwegen so eine Einrichtung hinzukriegen oder so. Das wäre echt super. Oder ich könnte mein Auto zur Verfügung stellen. Oder auch, ich habe eine ganz andere Idee, was ich immer schon mal machen würde, ist das. Und einfach mal zu fragen, was lebt denn in uns? Was könnten wir denn machen? Einfach zu sehen, gibt es da Potenzial? Und wenn wir sehen, nee, es geht gar nicht, dann müssen wir sagen, okay, es geht auch nicht. Da muss man es eben sein lassen. Aber das würde ich erst mal gerne sehen, ob das stimmt. Genau. Deswegen einfach mal für sich selber eine stille Arbeit, einfach mal einen Stift nehmen und die Sachen aufschreiben, die man da jetzt spontan denkt. Wer will, kann sich gerne jemand suchen, mit dem man sich darüber unterhält. Mit dem man einfach mal den Fragebogen durchgeht und dass man dem anderen sagt, was man aufgeschrieben hat und vielleicht auch warum oder sowas, dass man einfach ein paar Sachen dann dazu sagen könnte. Ja? Findet ihr jemanden, einen Gesprächspartner? Hier geht es einfach darum, selbst zu gucken, was sehe ich bei mir, wo gibt es Möglichkeiten, wo gibt es Potenziale und was sehen andere bei mir. Ich habe eine Frage. Hat jemand den Eindruck, ich habe wenig aufschreiben können bei mir? Genau. Hier gibt es jemand, der sagt, dass man wenig aufschreiben konnte. Würdest du mal an dich einem Spiel aussetzen, dass wir spielerisch etwas machen? Ja? Okay, dann würde ich gerne dann an der Stelle, dass wir ein kleines Spiel mit einfließen. Und zwar heißt das Spiel, was hat man dir über mich erzählt? Wir werden jetzt mal einfach über dich und
über mich?
Sagen. Genau, richtig. Wir werden jetzt mal richtig ablästern. Das heißt, nee, wir werden nicht ablästern, sondern wir werden nur Gutes sagen. Genau. Aber das Spiel geht so, wenn du möchtest, einfach mal einen Moment vor die Tür gehen, ja? Und in der Zeit tauschen wir die Plätze, ja? Alle setzen sich mit irgendjemand anders zusammen, dass man nicht rekonstruieren kann, wer war das, ne? Und alle sagen etwas über, wie heißt du?
Katrin.
Über Kathi?
Katrin,
genau, über Katrin. Was man bei Katrin festgestellt hat, was sie zum Beispiel gerne macht oder was sie gut kann, oder wo man ein Potenzial an ihr sieht und sagt, das kannst du richtig gut. Und dann, bevor die Katrin wieder reinkommt, tauschen wir nochmal die Plätze, dass sie nicht sehen kann, neben wem wir gesessen haben. Und dann geht die Katrin rum und fragt eine ganze Reihe Leute, vielleicht so 10 oder so, was hat man dir über mich erzählt? Genau. Und dass dann einfach ein paar Sachen kommen, was andere bei dir festgestellt haben, das kannst du, da habe ich dich erlebt, das machst du richtig gut, du hast ein Herz für, dass diese Leute oder wie auch immer, dass man bisschen das gespiegelt kriegt. Genau. Und du musst dann raten, wer könnte das von mir gesagt haben? Wer kann denn sowas wissen? Genau. Und wenn du dreimal richtig rätst von 10, dann hast du gewonnen. Genau. Ja? Okay. Die Katrin geht vor die Tür. Ja? Wir wechseln die Plätze und lästern über die Katrin. Nein, nicht lästern, genau, sondern reden über die Katrin und einfach, dass wir uns darüber austauschen, was kann die Katrin richtig gut, was macht die gut, wo hat die Potenzial? Aber man sagen, meine Güte, das ist echt hilfreich, wenn die das einbringen würde. Ja?
Warum haben Sie die Katrin ausgerechnet ausgesucht?
Die hat gesagt, dass sie wenig selber über sich aufschreiben konnte. Sie hat den Eindruck, es sind nicht so viele Dinge eingefallen. Und vielleicht fallen anderen Leuten mehr Dinge ein.
Warum
genau.
Haben Sie die gerade genommen?
Weil die sich gerade gemeldet hat.
Ach so.
Mhm. Genau. Du bist auch gleich dran. Moment, genau. Okay, lass mal sie nicht so lange draußen warten. Einfach mal jemand anders suchen, Gesprächspartner suchen, über die Katrin austauschen und was sagen dazu. Und dann wechseln wir nochmal die Plätze und holen die Katrin wieder rein. Ja?
Kann schon nächste Woche in dieses Jahr beendet sein. Was ist jetzt wichtiger? Das Werk in uns oder das Werk durch uns?
Dass Jesus durch uns etwas tun kann. Das gehört zusammen. Ja? Genau wie
wir haben zu lernen. Wir haben jeden Tag zu lernen, in der Gnade zu wachsen.
Genau.
Falls du über die Katrin sprichst, sie hört dich drüben. Also das wird übertragen.
Ist sie da?
Wie hört das drüben, wenn du hier durch das Mikro sprichst?
Also ich darf nichts über das Mikro sagen, ja? Das mache ich jetzt mal gleich aus. Aber jetzt wäre es gut, wieder andersrum. Wenn ihr was gehört habt über die Katrin, nochmal die Plätze tauschen und dann holen wir die Katrin wieder rein. Seid ihr soweit? Habt ihr Plätze wieder getauscht? Einfach wieder woanders hinsetzen. Auf dem alten Platz oder wie auch immer, genau. Okay, ich glaube, die Katrin kann reinkommen. Ich habe gehört, die hört mich draußen. Katrin, kommst du rein? Komm mal hier nach vorne, genau. Hast du alles mitgehört von draußen?
Nee.
Nee, nicht?
Genau.
Hast dich rausgestellt, das ist super, genau. Genau. Also genau, jetzt geh du mal einfach auf die Leute zu, ne? Die haben alle über dich geredet, machen sie sowieso, von daher ist ja nichts Besonderes. Genau. Ja, genau, richtig. Und du könntest jetzt einfach mal fragen, was hat man dir von mir erzählt, was ich so kann, mitbringe oder sowas, und dann versuch du mal zu raten, wer kann denn das überhaupt wissen aus der Gemeinde. Ja? Wen möchtest du gerne interviewen? Genau. Zeig auf irgendjemanden und sag, was hat man dir von mir erzählt?
Was hat man über mich erzählt?
Mehr hat man über dich erzählt.
Jetzt sollen?
Ja. Mir hat man über dich erzählt, dass du gern verreist.
Verreist?
Verreist und dass du gern in Gemeinschaft bist.
Das ist ja schön. Wer könnte das gewusst haben? Hast du eine Idee, wer ihm das gesagt hat?
Das wissen alle. Das ist einfach alle. Also,
okay, mal. Gut, dann geh mal weiter. Mhm.
Michi, was hat man über mich erzählt?
Dass du sehr offen bist und kontaktfreudig und auch gern mal von dir was erzählst. Also zum Beispiel, was du erlebt hast, du bist da nicht so verschlossen und teilst gern deine Erfahrungen.
Können auch alle gewusst haben oder hast du jemanden speziell im Blick? Wem hast du so Geheimnisse anvertraut? Allen.
Geht eigentlich mit allen gerne. Ja?
Wow, Wahnsinn. Das ist doch für Evangelisation super. Genau.
Norbert, was hat man über mich erzählt?
Dass du sehr offen bist und auch kontaktfreudig.
Ja. Komm mal zu ihm, genau, komm mal zu mir, sagt er. Da kommt was Schlimmes, pass auf, da geh lieber nicht hin. Ja, kenn ich doch. Ja? Aber jemand hat ihm was erzählt.
Was hat man über mich erzählt?
Also ich habe dich so kennengelernt, dass du ja der Konferencier bist. Du begrüßt die Leute, du bist die Erste, die da ist. Weil ich komme manchmal auch sehr früh und da staune ich, du stehst immer vorne und begrüßt die Leute. Hallo, Halleluja, habe ich gesagt.
Hast du genug gehört? Ja? Okay, gut. Dann würde ich gerne fragen, ob jemand noch will, dass man über ihn redet. Genau. Wer stellt sich freiwillig zur Verfügung und geht vor die Tür, dass man mal über ihn redet? Vielleicht jemand, der sagt, ich bin mir da unsicher, was nehmen Leute bei mir wahr. Gibt es bei mir ein Potenzial, was ich mit einbringen könnte? Freiwillige vor. Ja, schön. Und du heißt?
Hannelore,
genau. Okay, gleiche Prozedur. Wir tauschen wieder die Plätze, dass sie das nicht mitkriegen kann. Wir erzählen das bitte irgendjemand über die Hannelore. Genau. Okay, ihr braucht ja keine Romane über die Hannelore erzählen, ne? Nur einen Satz oder so. Genau. Nochmal Plätze tauschen. Und die Hannelore kommt schon wieder. Super, schön. Hier ist das Mikrofon. Du kannst wieder Leute interviewen.
Also meine Verwandten nicht direkt. Ist das an? Hallo? Ja? Hört ihr mich?
Oder ist nicht an?
Doch, doch ist an. Maria, was hat man über mich erzählt?
Also Hannelore, du bist für mich erstmal ein ganz fröhlicher Mensch. Der lacht, das ist wichtig, heute haben sie alle schlechte Gesichter. Und dann bist du ein sehr gastfreundlicher Mensch. Du lädst gerne Gäste ein. Und dann hilfst du mit in der Seniorenarbeit. Das ist sehr mithelfen, Tische decken und im Empfang. Das ist für mich sehr vorbildhaft und ich freue mich, dass es dich gibt.
Ja, schön. Ach so, wer hat es erzählt?
Nee, das sollst du raten. Du musst raten.
Ach, ich soll das erzählen. Ja, vielleicht ist der Johann selber, ne? Weil ich ja nur da ein bisschen mitmische. Ah, gut. Ja.
Frag
dich.
Ja. Du kannst gut planen.
Planen?
Du hast immer einen Plan, was ihr so unternehmen könntet.
Ja, ich plane gerne, das stimmt.
Ja. Wer weiß das?
Vielleicht bei Mann. Ja. Ja, das ist bei uns irgendwie geteilt, ne?
Mir wurde erzählt, dass du sehr hilfsbereit bist und ein kontaktfreudiger Mensch.
Da wünsche ich mir aber manchmal mehr, Kontakt zu haben. Also es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, mal fällt mir es ganz leicht, darauf zuzugehen und dann muss ich mich aber auch mal überwinden. Also das gibt's auch. Ich meine jetzt nicht in der Gemeinde, da gibt's kein Thema, aber draußen. Dass ich sage, mein Nachbar kommt und der will jetzt wieder eine Viertelstunde erzählen, was alles auf der Straße los war. Und das ist mir so shit egal. Und die Zeit rennt mir davon. Und muss ich jetzt dorthin gehen und Hallo sagen oder verdrücke ich mich lieber so? Also das passiert mir auch. Das muss ich echt sagen. Ja?
Aber wie schön ist das, die Leute dich ansprechen und dir was erzählen. Das heißt, du bist eine Vertrauensperson für die. Die ja. möchten mit dir ja, reden. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich.
Mhm. Ja, das stimmt auch wieder. Ja, ich glaube auch, ich muss. Oh, jetzt gehe ich mal zu meinem Rolf.
Also, das müssen wir jetzt nicht weiter fortsetzen, aber ist ja auch klar. Aber ich wollte mal sagen, mir ist also gesagt worden, dass die Hannelore, dass du gut Dinge anleiern kannst. Sie geht auch mal voran, sie organisiert was. Das war schön gesagt, sie kann planen. Also irgendwo eine Initiative ergreifen und dann zum guten Ende führen, das ist deins.
Ich dachte gar nicht, dass ich so toll bin.
Genau. Lass dir das mal sagen, genau. Reicht? Hast du genug gehört? Genau. Also wenn jemand sagt, mir hat man noch was richtig Tolles erzählt, das sage ich dir noch hinterher, dann geht auch die Hannelore zu. Noch jemand? Eine Person darf noch.
Die Brigitte
bestimmt. Nee. Genau. Ein Mann, unbedingt, genau. Wer?
Der Thomas wäre. Die Simone schlägt den Thomas vor.
Also schon freiwillig, ne? Wir wollen ja keinen hier bloßstellen und ins Licht zerren oder so, soll gar nicht gehen. Als wir das bei uns gemacht haben, dann ist dann sowas passiert, dass alle auf einmal wollten. Und hinterher haben alle über sich reden lassen. Das hat eine ganze Weile gedauert, aber das machen wir jetzt nicht, das wäre zu lang. Weil es ist schon spannend, auch was andere an einem wahrnehmen. Was andere wahrnehmen, was man kann, was man einbringen kann. Und wenn einem jemand anders sagt, das machst du richtig gut. Du kannst gut organisieren, wie gerade, oder Dinge anleiern. Das ist doch enorm, wenn man sieht, da gibt es Potenzial unter uns und damit könnte man was machen. Ich hätte sofort eine Idee, wer so ein Teamleiter sein könnte oder der so eine Arbeit in Gang bringt, genau. Aber macht es vielleicht auch schon vielen anderen Stellen.
Sie ist ja barmherzig, wenn wir die Busreise haben. Und man kann nicht so wie die anderen. Das ist sehr barmherzig, da hat sie gesagt. Das musst du nicht, das verstehen wir. Das ist doch wunderbar, ne? Als wenn sie an den grenzen wir aus, der ist alt, da kann nicht mehr, da soll gehen. Ja. Nee, da gibt Hoffnung.
Schön. Wunderbar, dass ihr so Leute habt, genau. Also wenn jetzt nicht jemand sich noch freiwillig meldet, lass uns einen Schritt weitergehen. Ich würde schon gerne noch zusammenbringen, was da rausgekommen ist, auch bei den Gesprächen, die waren, ob wir das ein bisschen auch da Stichworte festhalten können, Gibt es sowas? Ah, genau, ich hab jetzt auf einmal zwei in der Hand, genau. Zwei Mikrofone. Zum Beispiel würde mich das interessieren, ist da was bei rausgekommen von dem Fragebogen? Wofür brennt euer Herz? Gibt es Dinge, wo ihr gehört habt, auch von dem, was euch andere gesagt haben, als ihr dann über den Fragebogen gesprochen habt? Das liegt mir am Herzen. Diese Menschen liegen mir am Herzen oder dafür habe ich ein Riesenanliegen. Gibt es da irgendwas?
Mein Herz brennt für Flüchtlinge.
Flüchtlinge, mhm. Mhm. Ja. Lass ruhig mal weitermachen. Das ist der erste Punkt oben bei dem Fragebogen gewesen. Wofür hast du eine Sicht?
Mein Herz brennt für die andere Ausgrenzen.
Für die?
Die von anderen ausgegrenzt werden.
Mhm. Hier gibt es ja auch ein Mikrofon. Gibt es? Da gibt es sicher noch mehr. Was habt ihr aufgeschrieben? Wofür brennt euer Herz?
Möchte Dinge aus der Bibel von erfahrenen Männern und Frauen hören. Das heißt, lebenserfahrenen Leute, die Dinge erlebt haben, echt selber erlebt haben, wo sie Dinge aus der Bibel Gleichnisse ziehen können, Lebenserfahrung weitergeben können. Was Authentisches, sage ich einfach mal.
Lebenserfahrungen.
Mein Herz brennt dafür, dass die Kinder, wenn sie herangebildet werden und unterwiesen werden, sich für den Herrn entscheiden.
Kinder. Mhm. Dass Kinder sich entscheiden für Jesus.
Mhm. Mein Herz brennt für die Jugend. Die ist von der Technik so überspült.
Gibt es Jugendliche, die sagen, wofür ihr Herz brennt?
Bibelstudium.
Was denn?
Bibelstudium.
Bibelstudium, hey. Mhm. Bibelstudium. Also du musst echt ein Mikrofon nehmen, genau.
Bibelstunden auch.
Habt ihr?
Mein Herz brennt für pflegebedürftige Menschen, zum Beispiel im Pflegeheim oder so. Mhm.
Mein Herz brennt für Mütter, ihnen einfach aus meinen Erfahrungen als Hausfrau und Mutter und nicht berufstätig zu sein, zu erzählen, dass das auch geht.
Für die Kinder, die zum Teil wirklich schwere Nöte mit sich rumschleppen und die auch manchmal einen schweren Start hinlegen mussten.
Die was? Die?
Einen schweren Start hatten oder schlechte Ausgangssituationen. Mhm.
Allein diese Stichworte sind schon so viel. Da steckt so viel drin. Und wenn man sieht, okay, wenn da jemand ist, der dafür ein Anliegen hat, zum Beispiel Kinder kommen hier schon mehrmals, ne? Dass Kinder zum Glauben kommen, Kinder mit schweren Start. Und wo man sieht, hier gibt es einige Leute, die haben ein Anliegen für Kinder. Und dass man da weiterkommen kann. Oder Mütter, Pflegeheime und so weiter. Ne? Und dass man mal aufeinander zugeht und fragt, gibt es Dinge, die sich hier verdichten für uns? Dass man sagt, da gibt es mehrere Menschen in unserer Mitte, deren Herz dafür brennt. Könnt ihr eins davon unterstützen, was jemand gesagt hat, wo jemand sagt, das geht mir auch so, das habe ich auch am Herzen?
Also, ich würde noch sagen, für die Migranten, Asylanten.
Asylanten?
Genau. Mhm. Und ich würde noch hinzufügen, auch Paare und Ehearbeit.
Paare, Ehearbeit. Habt ihr die Sachen alle aufgeschrieben? Weil ich glaube, das wäre echt gut, das zu sammeln. Und wenn ich jetzt Gemeindeleitung wäre hier, ich würde darum bitten, bitte gebt mir die Zettel. Ja? Genau, bitte gebt mir die Zettel, wo ihr die Sachen aufgeschrieben habt, die euch am Herzen liegen. Wir möchten die gerne zusammenbringen. Wenn ihr wollt, schreibt euren Namen drauf. Müsst ihr nicht, aber wenn ihr wollt, schreibt den Namen drauf, dass man euch ansprechen kann im Blick auf die Sachen, dass man den Sachen nachgehen kann. Bei den Zetteln sind da Dinge, die mehrfach genannt werden, wo man sagt, das drängt sich ja richtig auf, das lebt in der Gemeinde und da sollten wir was machen in die Richtung. Deswegen aufschreiben, auch was einem jetzt noch einfällt und dann hinterher abgeben. Am besten mit Namen oder so, genau. Wir gehen einfach mal weiter. Gibt es Gaben? Gibt es Menschen, die sagen, da hat mich Gott begabt? Es gibt ja solche Geistesgaben in der Bibel. Findet sich jemand da wieder? Hat jemand auf dem Zettel vielleicht eine Sache unterstrichen, wo man sagt, ja, das glaube ich, das habe ich, das hat Gott mir geschenkt?
Ermutigung.
Die Gabe der Ermutigung. Mhm.
Gastfreundschaft.
Habe ich da Gastfreundschaft gehört?
Ja.
Mhm. Haben noch mehr die Gabe der Gastfreundschaft entdeckt?
Mein Gebet.
Fürbitte. Gebet? Hey. Mhm. Hat jemand zufällig die Gabe der Evangelisation unterstrichen?
Nee, aber der Fürbitte.
Aber der Fürbitte. Gebet und Fürbitte auch, ne? Ja. Ja. Genau. Also bei uns in der Gemeinde habe ich an der Stelle genau hingehört, hat jemand die Gabe der Evangelisation angegeben? Genau. Und wir haben das dann richtig ausgefüllt, wer hat welche Gabe hat. Und da waren in unserer Gemeinde waren 4 Leute, die angegeben haben, dass sie die Gabe der Evangelisation haben. Und dann habe ich gesagt, komm, wir müssen uns treffen. Wir sind sowas wie ein Evangelisationsteam in unserer Gemeinde. Wir haben alle das gleiche Anliegen. Lass uns doch gucken, wie wir missionarisches Leben in der Gemeinde fördern.
Mhm. Hat sich gemeldet.
Ja, also ich meine jetzt nicht nur Evangelisation, aber der Kontaktfreudigkeit. Mhm. Das ist ja auch eine Gabe, oder?
Ist das eine Geistesgabe?
Ja, eine richtige Gabe, eine Gabe ist das.
Das ist natürlich.
Ich will mal so sagen, wenn du das jetzt unterscheidest zwischen Geistesgaben der Bibel,
ja,
und Gaben,
ja,
von Herrn, weißt du, nur 2 Jahre, ne?
Genau.
Also ich könnte jetzt noch sagen, ich hatte mal die Gabe der Zungenrede. Mhm. Aber die ist eingegangen, weil ich jetzt hier in der Gemeinde das nicht pflege. Ich muss das besorgen. Mhm. Aber wenn du jetzt von den anderen Gaben redest, ich meine, Kontaktfreudigkeit ist ja nur eine Gabe.
Genau. Ich schreibe das mal hier unten bei Begabungen und Fähigkeiten hin, weil da wird es wahrscheinlich noch mehr geben. Auch andere Sachen, wo man sagt, okay, das ist jetzt, kommt in der Bibel nicht als Geistesgabe vor, aber ist eine Begabung, die Gott mir gegeben hat, wie handwerkliche Fähigkeiten hat und kommt natürlich auch alles von Gott und ist auch alles geistlich, kommt auch in der Bibel vor, dass es da eben ausgesprochene Leute gab, die Gabe handwerklich zu arbeiten hatten, die dann eben Tempel und Stiftshütte gebaut haben und solche Sachen. Genau. Aber wir zählen nicht unter Geistesgaben, sondern Kontakt, würde ich sagen, ja? Fähigkeit. Hat noch jemand? Oder man kann jetzt auch über den anderen reden. Ihr habt ja eben ausgetauscht. Ne? Das muss ich unbedingt sagen. Mir hat jemand gesagt, dass er das am Herzen hat, diese Gabe hat und so weiter.
Kannst du noch Hilfestellung dazu schreiben bei Geistesgaben?
Hilfestellung. Mhm.
Und dienen.
Hilfestellung.
Dienen.
Hat jemand Lehren? Prophetisch reden? Krankenheilung? Wäre auch schön, ne? Damit könnte man wirklich auch gut dienen. Und oft wissen wir nicht, ob wir die Gabe haben. Aber da, wo man auch den Eindruck hat und den Mut hat, auch für Kranke zu beten, oft stellt sich Gott dazu und tut was. Und ich habe nicht die Ahnung gehabt, dass ich dann eine Geistesgabe für mich haben könnte. Oder auch mir Gott das jetzt einmalig schenkt. Das kann ja auch sein. Mhm. Gibt es noch mehr an Fähigkeiten? Was macht ihr beruflich? Was man im Beruf sich angeeignet hat? Ich habe heute Morgen schon gehört, telefonieren. Verkaufen. Ja, klar.
Einfach zuhören.
Zuhören. Mhm. Zuhören ist die Grundvoraussetzung für jemanden, der Seelsorge macht. Mhm. Nöte aufnimmt. Einfach, dass Menschen sich auch aussprechen können. Gut, dann würde ich gerne noch mal weiter fragen, Beziehung. Ist euch da was so eingefallen, dass man zu Menschen Beziehungen hat? Besondere Beziehungen, vielleicht zu Schlüsselpersonen?
Na, erstmal zu Jesus grundsätzlich.
Genau, das ist wichtig.
Sollte jeder haben.
Das ist gar nicht so selbstverständlich, die hat nicht jeder. Mhm.
Von den Kindern in die Schulklassen.
Mhm. Schulklassen. Mhm. Zugang zu den Schulklassen.
Den Nachbarn.
Oh. Ehemaligen Arbeitskollegen. Okay, steht vielleicht noch mehr auf den Zetteln, wenn wir das auswerten könnten, das wäre super, wenn wir da weitermachen könnten. Ich wollte noch gerne fragen, zeitliche Ressourcen oder materielle Ressourcen, habt ihr da was aufgeschrieben?
Das ist,
bei Zeit hast du eine Null, genau, okay. Ich schreibe mal hier dazu Null, ja? Genau. Hat jemand mehr als Null, der bietet mehr? Wie? Drei Stunden in der Woche? Ja, okay.
Tag oder Woche? Sagen wir in der Woche.
Drei? Ja, geht in der Woche, genau. Richtig? Du hast 5 Minuten in der Woche? Bitte?
Ich könnte nur zeitlich
umtopfen, was anderes machen. Genau, dass man sich Zeiten auch freischaufelt dafür, wenn man so ein Projekt erkennen würde. Genau.
Ich würde sagen, je nach Wetterlage 3 bis 4 Stunden.
Je nach Wetterlage, genau. No.
Im Winter mehr.
Ah, okay. Ja. Ja.
Ja. Mhm. 3 bis 4 Stunden.
Drei? Sagen wir mal 4 Stunden?
Ja, ja, ist okay. Mhm.
Genau.
Am Tag oder in der Woche?
Am Tag.
Am Tag? Ja, wir waren in der Woche. Genau. Wir haben Wochenarbeitsstunden gerade ermittelt. Was ich bei uns gemacht habe, ist, dass ich einen Taschenrechner durch die Reihen gegeben habe. Und habe dann gebeten, trag doch mal einfach ein und mach ein Plus, wie viel Zeit du hast. Und wir haben das bei uns in der Gruppe gemacht mit 20 Leuten. Und da kamen richtig viele Stunden zusammen. Wo wir gesagt haben, so viele Arbeitsstunden, wie jetzt hier im Taschenrechner stehen, davon würde ich eine Firma betreiben. Da kann man richtig was machen, wenn man die Leute richtig einsetzt. Was alleine da an zeitlichen Ressourcen rausgekommen ist. Und das Gleiche haben wir dann gemacht, auch bei materiellen Ressourcen, dass wir gefragt haben, was könnte denn jemand mit einbringen, auch finanziell. Und das war dann auch so, ich habe dann immer vorher eine Zahl eingegeben und auf Plus gedrückt, dass man nicht zum Schluss nicht sieht, was jemand dazu getan hat. Und dann haben wir einfach mal, so ohne dass der Nachbar das sehen kann, einen Tag, wie viel kann ich denn geben dafür? Und da ist dann eben rausgekommen, mit unserer Gruppe, materiell war da nicht so viel drin, zeitlich war viel drin. Wo wir dann hinterher gesagt haben, okay, wir könnten jetzt nicht einen Mitarbeiter anstellen für dieses Projekt, für diese Aufgabe. Aber wir können selber zeitlich so viel einbringen, dass wir sehen, das könnte richtig gut laufen. Deswegen, ich mache euch echt Mut. Auch, wollt ihr das mit dem Taschenrechner machen? Sonst, wenn ihr könnt, schreibt es auf den Zettel. Schreibt drauf, so viele Stunden in der Woche. Oder ich würde auch 10 Euro im Monat zahlen. Oder sowas. Dass man dann sieht.
Ich habe dazu geschrieben, weil ich habe wahrscheinlich die Frage nicht verstanden. Aber jetzt habe ich sie richtig.
Irgendwo gab es ein Mikrofon. Ja.
Du kriegst die Gruppe vor.
Also ich habe jetzt erst richtig die Frage verstanden, aber ich habe sie auch richtig beantwortet, denke ich. Und ich habe geschrieben, kann alles zur Verfügung stellen für würdige Menschen. Würdige Menschen. Würdige. Also der Mensch muss würdig sein, dem ich was zur Verfügung stelle. Das heißt, ich würde ihm nichts schenken, ich würde ihm das zur Verfügung stellen. Er darf es eine gewisse Zeit nutzen. Ist das richtig?
Ja, kannst du selber so sagen. Also sagen ich gehe mit der
ich
Bereitschaft.
Ich wäre der
daran,
schlechteste Kaufmann
gerne geben,
der Welt.
Wenn ich sehe, da wird gut mit umgegangen.
Ja, ich wäre der schlechteste Kaufmann der Welt, wenn ich jemand was verschenke, der dem nicht würdig wäre. Es gibt einen Ehrenkodex unter Kaufleuten. Ist Ihnen das bekannt?
Also mit Kaufleuten kenne ich mich nur von jenseits der Theke aus.
Ja, ist egal.
Ich würd gern noch was sagen dazu. Ich kenne eine Familie, da hat der Mann immer Zeit. Für alles. Wenn jemand kommt, kannst du mal, ja, ja. Aber wenn man den seine Frau fragt, da sagt die, ich weiß nicht, mein Zeug macht er nie. Das häuft sich so an, er macht's einfach nie. Jetzt frage ich natürlich, wer soll denn nun die Zeit anbieten? Die Frau, die sagt, okay, der macht alles, der könnte 3 Stunden noch haben. Oder sagt das der, sagt, ich habe gar nicht Zeit. Kann jeder kommen, was er will. Also wie ist das jetzt gemeint? Verstehe ich falsch?
Ja, das ist sehr, sehr verständlich. Die Problematik kenne ich. Genau. Genau. Und ich würde natürlich sagen, ideal ist es, wenn sich ein Ehepaar abstimmt. Und dass man sagt, okay, wir entscheiden uns dafür, wir setzen so viel Zeit dafür ein. Und dabei leiden nicht die anderen Sachen und wir haben es miteinander ausgemacht, das zu machen. Genau.
Ich muss mal was Lustiges erzählen. Geht das an? Meine Schwester, die haben eine Tischlerei gehabt und die hat sich immer einen großen Tisch gewünscht und der Mann hatte nie Zeit dafür, den zu machen. Und da hat sie gesagt, weißt du, ich gebe eine Annonce in der Zeitung auf und ich schreibe, Tischlerei sucht großen Tisch. Und das hat die auch gemacht. Der ist bei der Seilbeugen gefallen.
Genau. Das Problem war einfach, die Frau konnte nicht bezahlen. Genau. Wenn das ein bezahlter Auftrag gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich ganz schnell andersrum gelaufen.
Ja, aber so ist es eigentlich.
Okay, ich habe versucht, das jetzt ein bisschen aufgelockert zu machen, aber dahinter steht ein tiefes Anliegen. Wir haben gesehen bei der Sache bis jetzt, wo wirklich ein Defizit ist, auch in der Gemeinde, dass die Gemeinde missionarisch etwas macht. Wir haben gesehen, wenn wir überlegen, würden uns Dinge einfallen, wo Ansatzpunkte da sind, das zu machen und ob eine Sicht dafür entsteht, eine Sache anzupacken. Eine Sache von diesen permanenten missionarischen Sachen. Und deswegen einfach auch die Frage, gibt es Dinge, die sich hier verdichten, wo man sieht, hier gibt es Menschen, die haben das auf dem Herzen. Hier könnte so eine Sache sein, das würde gut in unser Umfeld reinpassen. Da gibt es einen Bedarf dazu und wir könnten das. Wir haben auch die Ressourcen dazu, wir haben zeitliche Ressourcen dazu. Aber wir könnten auch Geldmittel dafür zur Verfügung bringen. Und ich würde euch echt Mut machen, versuchen rauszukriegen, welches könnte dieses eine Projekt sein. Eine Sache, die sich permanent durchzieht. Zum Beispiel, wie wir eben gesagt haben, so ein Café als Anlaufstelle auch für Flüchtlinge, die Deutsch lernen müssen und Gesprächspartner suchen. Oder in einer Stadt, die ich vor Augen habe, wo die Gemeinde so einen Prozess gemacht hat, die haben dann gesehen, wir haben ein starkes Anliegen für Kinder. Und gerade auch für Kinder, die kein gutes familiäres Umfeld haben und haben angefangen, in der Stadt eine Kindertafel einzurichten. Und das geht richtig gut. Eine Tafel für Kinder, wo die Eltern, meistens alleinerziehende Eltern, mittags gar nicht zu Hause sind, weil sie in der Arbeit sind. Und dann kommen die Kinder dorthin und werden dann dort versorgt. Und dann, natürlich gibt es dann auch ein geistliches Programm. Und das ist richtig eine missionarische Arbeit. So ein ähnliches Projekt habe ich auch von Duisburg erzählt, was wir in der Ruhrstadt-Initiative haben. Eine völlig überalterte Gemeinde, wo dann die Frage war, was können wir machen? Und sie haben gesagt, wir haben kaum noch Ressourcen. Wir können nicht mehr, haben die alten Leute gesagt. Wir sind überaltert, wir können es nicht mehr. Und dann sind wir bei der Potenzialanalyse drauf gekommen, okay, es gibt aber Sachen, körperliche Kraft, Zeit wäre schon da, aber reicht die Kraft nicht mehr davon aus, sowas zu machen. Aber zum Beispiel materielle Ressourcen. Und da kam raus, dass der Gemeinde finanziell richtig gut geht. Und dass sie ein Erbe gemacht haben und dann gesagt haben, wir würden dieses Geld einsetzen, dass etwas Neues entstehen kann. Und wir haben dann eine Mitarbeiterin berufen, die dort in der Gemeinde eine Kinderarbeit aufbaut, eine missionarische Kinderarbeit aufbaut. Und eigentlich dachte die, wir machen Jugendarbeit und holen Jugendliche von der Straße, um dann dort etwas zu machen. Aber die Jugendlichen waren nicht ansprechbar. Wer ansprechbar war, war auf den Spielplätzen die Kinder. Und wo sie dann gesehen haben, okay, die lungern wirklich auf der Straße rum. Und die sind froh, wenn sich jemand um sie kümmert. Und dann haben sie die eingeladen, in Absprache mit den Eltern, haben Programm mit denen gemacht. Und dann haben die älteren Schwestern in der Gemeinde gesehen, wenn diese Kinder mittags kommen, haben die alle keinen Mittag gegessen. Genau. Und dann haben die älteren Schwestern, die gesagt haben, wir nicht mehr, wir können das nicht, gesagt, eine Sache können wir schon machen, wir können kochen. Und haben dann ausgemacht, dass immer zwei aus der Gemeinde jeden Tag, viermal in der Woche, wenn die da sind, Mittagessen kochen. Und dann wenn die Kinder kamen, wurden die erstmal mit einem leckeren Essen begrüßt. Und die wussten schnell, was sie richtig gerne essen und haben das liebevoll gemacht. Und die Kinder haben die alten Schwestern so herzlich angenommen, das waren richtig Omas für die. Die haben richtig Oma zu der gesagt und die haben sich gesucht und gefunden. Und die Kinder hatten auf einmal eine Oma und die älteren Schwestern hatten Kinder, um die sich gerne gekümmert haben. Ne? Und dann ging das weiter, dass eben die Kinder von sich aus gefragt haben, was denn sonst wo, ob da auch Gottesdienste sind. Und dann fragten die, können wir da auch mal kommen? Ne? Und dann haben sie gesagt, sicher könnt ihr kommen, sprecht das mit den Eltern ab, sagt herzlich willkommen. Und auf einmal haben die Kinder im Gottesdienst gehabt. Und dann sagten die Kinder, können wir auch mal Musik machen? Und dann haben die angefangen, Musik zu machen. Und das läuft jetzt ein paar Jahre. Der Anfang war eine Sache, wo man den Eindruck hatte, da ist gar kein Potenzial vorhanden. Aber das stimmte einfach nicht. Es ist immer etwas Potenzial da, womit man etwas machen kann und wo man einfach sehen kann, was kann man mit dem machen, was vorhanden ist? Kann man das zusammenbringen? Fällt uns ein gutes Projekt ein, wo man permanent missionarische Arbeit machen kann? Und das machen die jetzt seit Jahren. Die Kinder sind größer geworden. Aus den Kindern sind Jungschaler geworden. Dann haben sie mit den Jungschalern gemacht, zweiten Zug, eine zweite Wochenstunde, nur so 20, 30 Leute, die dann da mit drin waren. Mit denen haben die alle Solas besucht, die möglich waren. Ne? Und viele von denen haben sich auf den Solas bekehrt, dass sie am Sola zum Glauben gekommen sind. Und dann wurden die größer und wurden Teenager. Dann haben sie Teenager und Kreis mit denen gemacht und haben sie mitgenommen zur Pfingstjugendkonferenz. Und auf der Pfingstjugendkonferenz sind einige zum Glauben gekommen. Und heute haben sie vier Züge. Kinder, Jungscher, Teenager und Jugendliche. Und die Jugendlichen, die sich im Laufe der Zeit bekehrt haben, in den Jahren, wo sie jetzt dabei sind, die sind jetzt inzwischen wieder Mitarbeiter und helfen in anderen Gruppen mit. Wo ich denke, ich bin echt dankbar, dass sowas geht. Einfach, weil wir miteinander gefragt haben, welches Potenzial haben wir denn eigentlich? Und das war nicht viel. Aber sie haben gesagt, wir sind bereit, das was wir haben, das bisschen, was wir haben, hinzugeben, Gott, für Gott zur Verfügung zu stellen. So ähnlich wie in der Geschichte, mit der biblischen Geschichte, mit der ich eingestiegen bin, dass Jesus dann fragt, was habt ihr denn? Und sie sagen, 5 Brote und 2 Fische. Und sagt, bringt die her. Und sie geben ihm das, wo er eigentlich denkt, da kann man nichts, da kann man nicht viel mitmachen. Damit kriegt man nicht so viele Leute satt. Aber das Erstaunliche war, Gott hat ein Wunder getan und hat etwas daraus gemacht, aus den bisschen Ressourcen, die Jünger hatten. Und so, dass hinterher mehr übrig geblieben ist als vorher. Und die Gesegneten waren eigentlich die Jünger. Die haben eine Riesenerfahrung gemacht. Die anderen sind auch satt geworden und haben eine gute Mahlzeit gehabt und haben vielleicht dadurch auch gesehen, ja, das ist wirklich Gott. Jesus ist nicht ein normaler Mensch, sondern es war ein Zeichen, was sie da gesehen haben, dass Gott da ist und dass Gott für sie da ist. Aber ich glaube, den größten Segen haben die Jünger gehabt, dass sie einfach gesehen haben, Gott will uns gebrauchen mit dem bisschen, was wir haben. Und das kann hier auch sein. Wir sind jetzt hier nicht fertig, aber wir machen erstmal ein Break. Ich würde echt Mut machen, genau an dieser Stelle weiter zu fragen. Ich würde der Gemeindeleitung Mut machen, die Zettel zu sammeln, zusammenzuschreiben, welche Dinge sind da rausgekommen, zu sehen, gibt es Übereinstimmung, haben Geschwister ähnliche Dinge auf dem Herzen und welche Begabungen sind da, können sie einbringen und wie können wir mit dem, was wir hier zusammengetragen haben, etwas machen, weiter darüber beten, fragen, was hat Gott vor, welches Projekt zeigt er uns und ich glaube, da kann etwas Gutes entstehen. Und wenn heute oder morgen jemand sagt, also ich habe den Eindruck, wir sollten in diese Richtung gehen, das kann dann sogar ein wegweisendes Wort sein, vielleicht ein prophetisches Wort, dass jemand auch einen Impuls gibt und sagt, lasst uns als Gemeinde in diese Richtung denken.